Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Niemtemp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema der Wunsch nach Compliance und dann kam die Betriebsprüfung. Servus Axel.
Hallo Andreas, das hört sich ja spannend an.
Ja, spannend deswegen, weil ich glaube, das ist die Verrechnungspreisrealität im Moment und wir sind ja beide gestolpert über einen Artikel in der DSTR von Dr. Greil und Kolleginnen, zu nennen Professor Karin Surth-Sloan aus Paderborn. Und in dem Artikel werden Studienergebnisse dargestellt und ich finde das Spannende an diesen Ergebnissen ist ein Punkt ganz besonders. Unternehmen wollen sich eigentlich hauptsächlich compliant verhalten. Dennoch haben wir ein Mehr an Konflikten in Betriebsprüfungen und man fragt sich, wie denn dieser Teufelskreis zu lösen ist. Also obwohl wir versuchen, uns compliant zu verhalten, haben wir irgendwie mehr Rechtsunsicherheit, wir haben mehr Konflikte und irgendwie geht's seit Jahren immer so weiter. Axel.
Ja, also es sind wahrscheinlich mehrere Faktoren. Also ich würde ja behaupten, im ersten Schritt, bei einigen Unternehmen sind die Wertschöpfungsketten auch komplexer geworden in den letzten 50 Jahren, sodass es mehr oder verschiedene Arten von Verrechnungspreisstrukturen dort auch gibt. Die Komplexität der Verrechnungspreisregulatorik hat definitiv extremst zugenommen, sowohl die der unterschiedlichen Meinungen bei verschiedenen Finanzverwaltungen, aber natürlich auch immer wieder die Einführung von eigentlich als Missbrauchsvermeidungsnormen gedachten Regelungen als allgemeine Verrechnungspreisregelungen. Ich nehme jetzt mal nur Dempe oder sowas da hinzu. Ja, dass man einfach sagen muss, das Umfeld, in dem wir uns mit unseren Verrechnungspreisfragestellungen bewegen, ist einfach so komplex und die Regeln sind teilweise so unscharf, dass man eine hundertprozentige Compliance praktisch nicht mehr erreichen kann. Und bei dem Grundproblem, ja, die Bedingungen zwischen verbundenen Unternehmen so zu gestalten, wie fremde Dritte das getan hätten, ja, also ich sage jetzt mal eine mehrfacher Konjunktiv da drin, dass man einfach sagen kann, wir wissen vielleicht auch in bestimmten Fällen einfach nicht genau, wie fremde Dritte dann ihre Beziehung gestaltet hätten und die Hypothesen darüber, wie fremde Dritte sowas hätten tun können, sind halt sehr vielfältig, weil jeder eine gute Idee hat und ich sag mal mit Analogien aus anderen Bereichen hier argumentieren kann, dass es keine eindeutigen Lösungen gibt. Das ist, glaube ich, das Grundproblem daran und das zeigt halt auch jetzt diese Untersuchung, die Unternehmen, die von sich behaupten, wir wollen ja compliant sein und auch gar keine Gewinne verschieben, wir wollen ein möglichst stabiles Verrechnungspreismodell, was dann hoffentlich auch in allen Ländern anerkannt wird und dann auch die Steuern zahlen, zu denen wir verpflichtet sind, dass sie sehen, ihre Verrechnungspreis-Compliance-Kosten steigen immer weiter. Also es wird, man braucht immer mehr Menschen, immer mehr Systeme, immer mehr Kontrollen und Checks, um das zu erreichen. Das Ergebnis ist aber nicht, dass man dadurch mehr Sicherheit bekommt, sondern die Unsicherheit steigt trotzdem weiter. Und da ist eben die Frage, wie kann man da den gordischen Knoten irgendwie durchschlagen? Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ich glaube, ein Thema, was es da hat, ist mit Sicherheit auch eines, was die Gesetzgebung angeht. Und wir werden uns ja in der folgenden Folge auch nochmal das Wachstumschancengesetz angucken. Aber ich meine, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass es für Steuerpflichtige prinzipiell schwierig ist, wenn Länder einseitige Auslegungen des Fremdvergleichsgrundsatzes in eine Richtung als verpflichtend festschreiben, die vielleicht nicht so dem Gesamtgrundsatz dem Best Practice zwischen den Ländern entspricht. Also hier das Gruppenrating bei Finanzierungen mal als ein Beispiel genannt. Auf der anderen Seite kommt eine der Komplexitäten, glaube ich, an der Stelle auch daher, dass das so, ich sag mal, punktbezogene Prüfungsaspekte und spezielle Aspekte, die man sich rausnimmt, auf deren Basis Länder genauer hingucken, dass das was ist, was eben viele Länder tun. An der Stelle Grüße an Benno Lange, der mich darauf hingewiesen hat, dass das in den USA auch etwas ist, was das IRS tut, indem es zum Beispiel jetzt im Februar Compliance rausgeschickt hat und veröffentlicht hat und jetzt basierend auf dem Inflation Reduction Act nochmal näher sich Verrechnungspreisstrukturen anguckt und sich da vor allem auch Tochtergesellschaften anguckt von internationalen Konzernen und Tochtergesellschaften in den USA, die sich zum Beispiel in der Verlustsituation befinden. Also auch da gibt es quasi so Themen, die zu einem gewissen Beißreflex und dann natürlich auch zu Konflikten führen. Die Verluste können gerechtfertigt sein, das ist gar nicht das Thema, aber es wird quasi schon an sich unterstellt, dass man dann einen höheren Rechtfertigungszwang und auch einen Belegzwang hat, den darzulegen, warum das so ist. So und so ist es ja mit manchen Themen in Deutschland auch. Also es wird immer diese Themen geben, lokalspezifisch, wo es Unsicherheiten gibt und wo es erhöhte Prüfungspraxis gibt und so, alles fein. Und uns wird es aber mittlerweile, wenn wir auf Deutschland wieder zurückkommen, ja dann doch erschwert, uns auch in diesen Themen zu einigen.
Ja, der Punkt ist ja, wir einigen uns ja häufig in Betriebsprüfungen im Rahmen eines Kompromisses für Verrechnungspreisregelung, weil es halt, ich sag mal, extrem komplex ist. Wir haben Dauersachverhalte für die Zukunft. Und was da in Streitigkeiten rauskommt, wissen wir nicht so genau. Darum ist man ja auch bereit, mal ein gewisses Maß an Doppelbesteuerung zu akzeptieren, damit es weggeht. Damit man den Fall sozusagen los ist und zumachen kann. Weil man auch nicht sicher ist, oder weil die rechtliche Würdigung eben nicht so eindeutig ist, dass man sagt, okay, es ist eindeutig steuerbar oder steuerpflichtig oder sonst irgendetwas und der Wert ist X und darum nehme ich auch ein Gerichtsverfahren und sonst irgendetwas in Kauf. Also Kompromisse im Rahmen der Betriebsprüfung sind quasi allgegenwärtig bei Verrechnungspreissachverhalten. Und da müssen wir uns natürlich jetzt überlegen, jetzt kriegen wir dann danach einen Steuerbescheid, wo drin steht, deine Verrechnungspreise sind falsch, sie waren gar nicht 100, sie waren 200, die Kosten für die Warenlieferung, oder der Zinssatz war gar nicht 3, sondern 4. Was da auch immer passiert, je nachdem, welche Rechtsgrundlage da auch ist. Und jetzt müssen wir uns ja überlegen, okay, was machen wir denn damit? Ja, also wenn die BP jetzt rechtsverbindlich festgestellt hat oder das Veranlagungsfinanzamt daraufhin die Steuerbescheide geändert hat, der Verrechnungspreis war nicht 100, sondern 200, heißt das eigentlich, dass ich in den Folgeperioden auch irgendetwas tun muss. Dann kommen immer solche Dinge wie Abschnittsbesteuerung, über die man sich Gedanken machen muss. Er hat jetzt den Sachverhalt hier für diesen Fall geprüft und dann kam er halt zum anderen Ergebnis. Aber eben auch, ich sag mal, solche unangenehmen Fragen wie, was ist eigentlich mit § 153 AO? Habe ich eigentlich jetzt festgestellt, dass meine schon abgegebenen Steuererklärungen, weil die BP kommt ja in Deutschland traditionell immer relativ spät, das heißt, da sind ja dann noch, ich sag mal, 4-5 Jahre, wo ich schon Steuererklärungen abgegeben habe, die aber gar nicht in den BP-Zeitraum fallen, muss ich die eigentlich noch ändern? Und die Frage natürlich für die noch abzugebenden Steuererklärungen, muss ich da eigentlich auch noch irgendwas ändern, wenn ich jetzt festgestellt bekommen habe von der Finanzverwaltung, dass meine Verrechnungspreise falsch sind? Und die erste Frage, also 153, sagt ja sehr verkürzt, wenn ich Erklärungen abgegeben habe, von denen ich nachträglich erkenne, dass sie unvollständig oder unrichtig sind und es deswegen zu einer Verkürzung von Steuern kommen kann oder bereits gekommen ist, also Steuererklärung abgegeben, veranlagt wie erklärt, aber die BP meinte, der Verrechnungspreis in der Vergangenheit war falsch, muss ich die ja unverzüglich korrigieren. Und jetzt sozusagen die Erschwernis dazu noch hinzu, der 153 Absatz 4, der neu eingefügt wurde, der ja dafür sorgen soll, dass die Außenprüfung noch schneller abläuft als bisher, der jetzt im Prinzip sagt, dass meine Anzeige- und Berichtigungspflichten auch dann gelten, wenn es eben Prüfungsfeststellungen gab, die unanfechtbar in einem Steuerbescheid oder anderen Bescheid geronnen sind, dass ich dann diesen Prüfungsfeststellungen zugrunde liegenden Sachverhalte, die auch im folgenden Abschnitten der Besteuerung unverzüglich eine Änderung durchzuführen habe. Was heißt das? Die Betriebsprüfung hat festgestellt, etwas war falsch. Dieser Sachverhalt existiert auch in nachfolgenden Prüfungszeiträumen. Dann soll ich das auch unverzüglich korrigieren, obwohl die Außenprüfung noch gar nicht da war. Das ist, glaube ich, die Grundidee. Und dann, so die Idee des Gesetzgebers, dann können die Prüfer ja auch schneller die neuen Prüfungszeiträume abarbeiten, weil das, was sie vorher festgestellt haben, ich ja schon sozusagen selber umgesetzt und korrigiert habe. Damit brauchen sie sich nicht mehr zu beschäftigen. Dann können sie andere Prüfungsschwerpunkte setzen und andere Dinge tun und noch mehr schönere Fehler finden oder schneller fertig werden. Ja, das ist, glaube ich, die Idee. Jetzt ist die Frage bei uns im Bereich der Verrechnungspreise. Mein Beispiel von gerade, wir haben Warenlieferungen und der Preis, zu dem wir geliefert haben, war 100, aber die BP sagt, nein, du hättest zu 200 liefern müssen. Das habe ich natürlich in den Nachprüfungszeiträumen genauso getan. Ja, also nehmen wir mal an, da hat sich ansonsten nichts geändert. Muss ich jetzt meine abgegebenen Steuererklärungen in den Nach-BP-Zeiträumen ändern? Vielleicht noch ein formeller Hinweis. Ihr findet auf alle nach dem 31.12.2024 entstehenden Steuern oder nach diesem Stichtag an Prüfungsanordnungen Anwendung. Ja, also das heißt, das müsste ich, also die Prüfungsanordnungen, die jetzt kommen, demnächst, die jetzt dann bekannt gegeben werden, da müsste ich das sozusagen berücksichtigen. Jetzt die Frage, wir haben einen Kompromiss gemacht, wir haben gesagt, okay, 200, die akzeptieren wir klagen auch nicht, also kein Einspruch, keine Klage, kein Verständigungsverfahren, die sind also sozusagen jetzt unanfechtbar geworden und ich habe weiterhin mit dem gleichen Land, weil ich die gleiche oder gleichartige Waren, weiterhin zu 100, muss ich etwas korrigieren oder hätte ich mich gar nicht einigen können, ja, weil ich Angst habe, dass ich das dann tun müsste und müsste ich dann sozusagen den Rechtsweg einschreiten, damit ich eben diese Folgewirkung nicht habe. Das ist sozusagen die Angst oder die Gefahr, die aus dem 153 Absatz 4 entstehen könnte.
Ja, die Spannung, die sich da ja auch befindet, wenn man sich das im Wortlaut mal anguckt. Ich meine, das eine ist ja die Erklärungsänderung. Und ich glaube, da gibt's sehr, sehr klare Fälle, wo man auch übereinkommen wird. So, das ist was, was sich dann in den Erklärungen auch man zu Änderungen kommt. Und dann gibt's eben die Fälle, wo man sich an sich ja nicht einig war, wo man dann aber sich auf irgendeinen Kompromiss vielleicht auch, Achtung, Wort, geeinigt hat. Und die Frage ist ja dann dadurch, ob indem man sich auf einen Kompromiss vielleicht auch geeinigt hat, so weil beide Seiten das natürlich nicht durch irgendwelche Verfahren auch treiben wollen und den Sachverhalt auch einfach abkürzen wollen an der Stelle, ob das denn schon was auslösen kann in diesem Zusammenhang. So, und das ist, glaube ich, das, was da so das Gefährliche ist. Also wir haben ja mit, du hast es schon gesagt, vom Anwendungszeitraum, wir haben ja mit diesem 153 Absatz 4 im Moment noch keine Erfahrungen. Und jetzt laufen vielleicht auch 80% der Betriebsprüfungen okay. Wenn man mit so einem Thema da quasi sich ein Risiko da haben. So, und wenn ich gerade in der Betriebsprüfung mich befinde und überlege, einige ich mich oder einige ich mich nicht, dann kommt ja diese Frage auf, was mache ich denn? Also ich meine, rein für die Risikoabschätzung, auf was kann ich mich denn einigen? Was mache ich denn mit diesem Thema im Nachgang?
Also ist da Unsicherheit mit mehr Geduld geschaffen worden? Ja. Ich würde jetzt mal sagen, der ist auch vielleicht nicht so ganz eingängig formuliert, der Absatz 4, muss man auch mal realistisch sagen, wie so häufig. Aber er sagt, es geht ja hier um die den Prüfungsfeststellungen zugrunde liegenden Sachverhalte, die dann sozusagen auch in die anderen Prüfungszeiträume hineinwirken. So, und da muss man eben sagen, es muss ja hier um den tatsächlich denselben Sachverhalt gehen. Und man unterscheidet hier im Prinzip Sachverhalte mit Dauerwirkung oder eben Sachverhalte, die dauernd wiederkehren. Was ist das Beispiel? Ich habe eine Maschine gekauft von meinem nahestehenden Person zu 1 Million. Da sagen die, nein, die hätte nur 500.000 wert sein dürfen. So, da muss ich natürlich auch sozusagen, jetzt habe ich aber 1 Million abgeschrieben über die nächsten 10 Jahre, also hier ist ja 100.000. Jetzt sagen sie natürlich, die war ja nur 500.000 wert. Ja, also darf ich natürlich nur 50.000 abschreiben. Das ist, glaube ich, der gleiche Sachverhalt, der sich eben in den nachfolgenden Perioden auch auswirkt. Das sage ich, okay, das müsste man wahrscheinlich dann auch nach 153 Absatz 4 spätestens sozusagen korrigieren, wenn ich festgestellt habe, der Wert ist falsch. Oder Alternative 2, ich mache deutlich, ja, dass ich von dieser Prüfungsfeststellung, Wert war 500.000 statt 1 Million, dass ich dem nicht glaube, obwohl ich keine Rechtsmittel eingelegt habe, lege diesen Sachverhalt eben nochmal deutlich offen bei Abgabe der Steuererklärung und lege auch offen, warum ich glaube, dass meine andere Meinung trotzdem gerechtfertigt ist. Das wäre sozusagen die zweite Alternative. Anderer Fall, meine gerade angesprochene Warenlieferung, also ich liefere Waren an meine verbundene, an meine nahestehende Person, Wert 100 und die Betriebsprüfung sagt, nein, der Wert hätte 200 sein müssen. Gewinnerhöhung 100 mal Menge. Das ist ja nicht der gleiche Sachverhalt. Ja, das ist ein vergleichbarer Sachverhalt. Ich liefere wirklich vergleichbare Waren, aber zu einem anderen Zeitpunkt, ja, unter anderen Marktgegebenheiten möglicherweise, an meine Tochtergesellschaft. Ja, der fällt auch unter den gleichen Vertrag. Ich habe einen Liefervertrag oder einen Vertriebsvertrag abgeschlossen oder sowas. Aber es ist trotzdem ein anderer Sachverhalt. Denn, nehmen wir mal der plastische Fall, ja. Es war Gold, ja. Und Sie haben festgestellt, ich habe das zu 100 Euro die Feinunze geschickt, aber der Marktpreis war 200. So, dann sagen Sie, korrigiert. Aber im nächsten Jahr wird der Marktpreis ja ein anderer sein. Das heißt, es sind ja zwei Unterschiede, die diese einzelnen Abschnitte in den Zeiträumen unterscheiden. Das ist einmal, ich habe etwas anderes gemacht zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, das ist eine andere Ware dahin geliefert und eben zu anderen Bedingungen, weil wir fremdüblich liefern müssen. Das heißt also, wir müssen uns auch anschauen, in dem Zeitpunkt der Lieferung, was war da fremdüblich? Also ich habe ja sozusagen andere Marktgegebenheiten, die sich in meinem Zeitpunkt ergeben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für diesen Fall halte ich den 153 Absatz 4 gar nicht für einschlägig, weil es nämlich nicht der gleiche Sachverhalt ist.
Naja, ich glaube, das Problem kommt daher, dass natürlich die Methodik eine ähnliche sein kann. Und die Methodik, also dass du für die Folgeperioden trotzdem überprüfen musst, ob denn jetzt bleibe ich bei deinem Goldbeispiel, ob denn deine internen Transaktionen zum quasi Marktpreis zum Zeitpunkt stattgefunden haben. Und wenn dem nicht so war, dass du dann immer noch in einem Korrekturthema dich befindest, weil das aufgegriffen wurde, das ist, also wenn du dich geeinigt hast mit der Betriebsprüfung, dass Marktpreis der relevante Preis ist, und dann hast du, glaube ich, immer noch das ähnliche Thema. Es kann sein, dass nichts korrigiert werden muss, weil der Marktpreis sich entwickelt hat, so richtig. Aber wenn man an sich auch auf eine methodische Herangehensweise zur Ermittlung der Verrechnungspreise geeinigt hat und die dann auch in den Folgejahren es da keine Begründung gibt, warum die denn nicht die richtige sein sollte, dann hast du da, glaube ich, schon etwas, was du deutlich verargumentieren musst.
Das ist richtig. Anderes Beispiel, wir haben bisher TNNM genommen und die Betriebsprüfung sagt, es hätte aber die Wiederverkaufspreismethode auf Bruttoebene sein müssen oder umgekehrt oder ein Profit-Split, ich weiß es nicht. Also wirklich ein Wechsel der Methode. So, das haben wir jetzt im Jahre 2000, was haben wir jetzt gerade in der Betriebsprüfung, 15, 16, 17 oder irgendwie sowas gemacht. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert in den Jahren 18, 19, 20, 21, wo wir Steuererklärung schon abgegeben haben. Die Kernfrage ist natürlich dann hier, haben wir weiterhin gute Gründe, warum unsere Methode, was habe ich behauptet, TNNM, ja, weiterhin eine vernünftige Methode ist und, ich sag mal, die Bestimmung der Verrechnungspreise mit einer anderen alternativen Methode, die von der Betriebsprüfung durchgeführt wurde, zu fremd und üblicheren Ergebnissen führt als unsere Methode, dann müssen wir die natürlich darlegen. Ja, das würde ich eben auch, ich sag mal, bei Abgabe der Steuererklärungen in meinen Anhang mit reinpacken. In der alten BP wurde festgestellt, das so ist so und so. Wir sind aber der Auffassung, das ist falsch und unseres ist richtig. Und dann kann man dazu nochmal was schreiben. Im Prinzip das, was man normalerweise in die Verrechnungspreisdokumentation auch reinschreiben würde. Und selbstverständlich sollte man darauf achten, bei dem Betriebsprüfungsbericht auch nicht das Fältchen anzukreuzen, es wurde Einigkeit in allen Punkten erzielt, sondern da muss man mit der BP auch sagen, ja, das könnt ihr jetzt gerne tun. Wir sind weiterhin anderer Auffassung. Wir werden vielleicht sozusagen, weil wir Rechtsfrieden haben wollen, keine Rechtsmittel einlegen, aber die Auffassung teilen wir trotzdem nicht. Das kann man auch zur Sicherheit nochmal in einem letzten Brief nach der Schlussbesprechung oder sowas herausschicken und sagen, nein, aus den und den Gründen, wie schon mehrmals dargelegt, glauben wir, unsere Verrechnungspreismethode führt zu fremdüblicheren Ergebnissen als eure. Dann ist es in den Akten und wir sind uns darüber einig, dass es was anderes ist. Aber ja, meine Grundthese bleibt, es ist trotzdem ein anderer Sachverhalt und nicht der gleiche Sachverhalt. Beispiel vorhin mit den Abschreibungen.
Ich verstehe dich total gut. Ich glaube, wenn man sich dieses Thema anguckt und dann kommen wir quasi zur Ausgangsbasis, zum Eingang zurück. Die Steuerpflichtigen im Großteil wollen sich ja compliant verhalten. Wenn du hier die Neigung hast, dich compliant verhalten zu wollen, dann wirst du auf jeden Fall das Thema haben, dass du also entweder dahin kommst, dass du eben vorausschauend und gehorsam schon mal anpasst und vielleicht auch mehr anpasst, als man zwingend anpassen müsste, wenn man hier eine harte Auslegung des 153.4 macht, einfach um auch Ruhe zu schaffen. Weil wenn du nicht anpasst, dann hast du mit Sicherheit diesen Rechtfertigungsdruck, der entstehen wird durch den 153.4, dass du mehr in der Verteidigung auch tun musst, um Recht zu fertigen, so weil es eben diese Zweifelsfragen geben wird. Es wird genau diese Debatte wird aufkommen. So hat man sich über die Methodik geeinigt, hat man sich nicht geeinigt, dann war vielleicht auch in den Altprüfungen, war man noch nicht so sensibilisiert auch in Bezug auf die Kommunikation am Ende der Prüfung. So was muss man da jetzt denn mit rausnehmen? Wie ist das zu lesen? So, das ist, glaube ich, da das eine Thema. Das zweite Thema ist, wenn es denn hier wirklich auch staatlicherseits und von den Finanzbehörden ein Interesse dran gibt, dem Steuerpflichtigen das zu ermöglichen, compliant zu sein, dann ist eben die zeitliche Komponente weiterhin eine, die so ein großes Problem in Deutschland auslöst, weil mit dieser vierjährigen Verjährungsfrist und dann momentan darf noch jede Prüfung so lange gehen, wie sie will und im späteren Verlauf, so ab nächstem Jahr sind es noch 5 Jahre, das dauert alles einfach viel zu lang. Also na klar haben wir Mandanten, die in der zeitnahen Prüfung sich befinden, aber das Problem wäre deutlich nicht so groß, wenn nicht bei vielen Mandanten noch so viele Jahre offen wären und wir in 15 bis 17 uns bewegen, so und dann eben schon 5 Jahre wieder in der Veranlagung sich befinden, so dann hätten wir da gar nicht so die großen Probleme mit, sich in der Betriebsprüfung auch zu einigen, weil die Folgeeffekte nicht so groß wären. Und das ist, glaube ich, eins, wo, wenn man sich jetzt das nochmal alles anguckt, also ich halte das, was da in der DRC7 Umsetzungsgesetz passiert ist, für noch nicht weitreichend genug, was denn auch die zeitliche Komponente angeht. Da müsste mehr Verpflichtung auf Seiten der Betriebsprüfung und auch für die Finanzbehörden da sein, auch Themen zügiger abzuschließen. Ich sehe da einige Prüfungen im Moment, wo man ewig braucht, um Sachverhalte zu ermitteln und das nicht nur auf Seite des Steuerpflichtigen liegt und dann auf Seite des Steuerpflichtigen dann liegt, wenn vielleicht die Fragen auch in 17. Detaillierungsgrad abbiegen, wo das vielleicht aus meiner Sicht auch nicht mehr komplett notwendig ist, weil der Sachverhalt schon für das, was steuerlich relevant ist, ausermittelt ist, so meine Meinung an manchen Stellen sei so. Und ansonsten wird, glaube ich, dieses Problem hier bestehen bleiben. Und das ist, ja, wollen wir uns jetzt beschweren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist aus meinem persönlichen Gesichtspunkt heraus eins, wo man zumindest mal etwas optimieren könnte und es aber nicht hinbekommt, wenn die zeitliche Komponente so bleibt, wie sie ist.
Ja, hast vollkommen recht. Also das Problem ist, die Betriebsprüfungen sind zu alten Jahren und dauern zu lange. Das ist das Problem. Darum haben wir immer die Folgeperioden, wo wir uns dann unsicher sind, was wir tun müssen. Als Steuerberater mit professionellem Verfolgungswahn würde ich sagen, im Zweifelfall sage ich halt Bescheid, dass ich glaube, dass nach 153 keine Berichtigungspflicht ist für diese alten Jahre. Da schreibe ich dem Veranlagungsfinanzamt nochmal nach Abschluss der BP. Ja, das entgegen, weil sich das eben anderer Sachverhalt ist und wir weiterhin der Auffassung sind, dass das so und so richtig ist mit der Methode. Und dann wird mal gucken, was passiert.
Ja, und da beschleunigt es ja den Prozess nicht. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Dann tut dieses Gesetz wieder etwas so, dass man nämlich sich dann vielleicht sogar noch mehr streitet um die Qualifizierung des Sachverhalts, als sich in der Sache weiter zu einigen so. Und es erhöht den Druck für den Steuerpflichtigen, gerade in Richtung 153 natürlich auch mit dem, was da so dahinter steckt, an Folgen, wenn man es denn nicht richtig gemacht hat, so dass man da natürlich noch mehr Vorsicht walten lässt. Man ist wieder weg von der Verständigung so und von dem, dass man vielleicht auch mal praktikabel zu Lösungen kommt. Also das ist so schon eine Spirale, die sich da aufzeigt über die letzten Jahre, warum das so läuft, wie es auch läuft. Und ich glaube, die Maßnahmen, die man da bis jetzt ergriffen hat, die packen noch nicht an der Wurzel an. So richtig.
Ja, Wir haben natürlich jetzt sozusagen diesen wahrscheinlich auch aus praktischer Sicht relevanteren Teil gesagt, die Betriebsprüfung hat etwas festgestellt und wir sind trotzdem anderer Meinung, wir machen nur nichts, damit das Problem weggeht, also das Thema in dieser BP und kaufen uns quasi frei. Es gibt natürlich auch den Punkt, wo man dann sagt, ja, vielleicht hat die BP auch gar nicht so ganz Unrecht. Also vielleicht in dem Teil müsste man auch nochmal überlegen, ob eben die Voraussetzungen an eine verbindliche Zusage nicht auch abgesenkt werden könnten. Ja, dass man eben sagt, okay, jetzt haben wir festgestellt, was Cost Plus ist richtig und es ist gar nicht Resale Minus oder sonst irgendetwas. Das wollen wir dann dabei jetzt, wenn der Sachverhalt sich nicht, halt im Sinne von grundsätzlich nicht ändert, ja, auch wenn es verschiedene Sachverhalte sind, dann wollen wir aber eben auch eine verbindliche Zusage haben, dass das dann für die Zukunft ist. Da sind die Finanzbehörden ja momentan eben auch, ich sag mal, eher zurückhaltend, ja, weil sie so Aussagen über die Zukunft nicht so gerne treffen, sondern eigentlich lieber in die Vergangenheit schauen und gucken, ob da alles richtig oder eben nicht richtig war. Das könnte natürlich den Prozess oder die Streitanfälligkeit für solche Dinge dann einfach auch etwas minimieren, wenn ich halt eine verbindliche Zusage dafür bekommen, dass das in Zukunft so ist. Aber das ist ja jetzt eher so, ich sag mal, recht politisch hier, was wir hier diskutieren, zu der Ausgangsfrage, ja, wie bin ich eigentlich compliant? Naja, es wird immer schwieriger.
Ja, das und mit dem Hinweis, also ich glaube, den 153 und dann auch den Absatz 4 sollte man im Auge behalten, sollte man zumindest bewusst mal gesehen haben, dass der da ist und sich entscheiden, wie man dann entsprechend damit umgeht. Das war es mit Transfer Pricing auf dem Punkt dann heute schon wieder. Und das ist ein WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.
Tschüss.